Herzlich willkommen zu Power and Pace.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up.
Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Wir sind zurück mit einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Jule Bartsch, mich kennt ihr jetzt vermutlich schon. Und wie so oft habe ich auch wieder einen Gast da, und zwar heute wieder eine Frau. Sarah Colt, die nimmt sich heute die Zeit und spricht mit mir über die Vereinbarkeit von Training und Familie, aber nimmt uns auch mit auf die Strecke vom Ironman 73 Duisburg, wo sie nämlich Ende August ihre allererste Mitteldistanz nicht nur gefinisht hat, sondern unter 5 Stunden ins Ziel gebracht und damit den Altersklassensieg geholt hat. Ich bin absolut geflasht. Und an dieser Stelle, liebe Sarah, nochmal allerherzlichsten Glückwunsch zu dieser starken Leistung. Es freut mich noch mehr, dass du dann heute hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einleitung.
Sehr gerne. Wir haben viel vor. Ich habe das Thema gerade schon angerissen. Das ist ja doch komplexer, wie wir jetzt im Vorgespräch auch kurz festgestellt haben, als man manchmal so denkt, weil Training ist ja bei dir sogar nicht nur Triathlon, sondern auch noch andere Sportarten. Und damit starten wir gleich. Vorher wäre es total schön, wenn du kurz ein bisschen was über dich verrätst, wer du so bist, was du machst, was ja quasi auch ausschlaggebend für unser heutiges Gespräch ist, wo du gerade bist. Vielleicht erzählst du auch, wie es dazu kam, dass du mittlerweile mit dem Triathlon-Virus infiziert bist, wenn ich das richtig erkennen konnte, so auf den sozialen Medien. Ja, leg los.
Genau. Hallo erstmal. Also, ich bin Sarah, ich bin 33 Jahre alt, lebe in Stuttgart, bin verheiratet seit 9 Jahren, fast 10, habe 2 Kinder, und komme ursprünglich aus Torgau in Sachsen, habe dann in Weimar studiert, wo ich zum ersten Mal auch in einem Triathlon-Verein trainiert habe. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt gerade erst zum Triathlon gekommen bin. Es war wahrscheinlich schon so als 13-, 14-Jährige habe ich beschlossen, irgendwann mal einen Ironman zu finishen. Und ich dachte aber immer während der Kinder und so, ich mache das dann mit 40, wenn ich richtig viel Zeit habe und das ganze, die Rush-Hour des Lebens schon so ein bisschen vorbei ist. Genau, und dann kam es aber so, dass ich im Studium schon mal eine Sprintdistanz gemacht habe. Das war dann gleich irgendwie die Thüringen-Meisterschaft. Dann bin ich da gleich Zweite geworden. Das war meine erste Triathlon-Erfahrung.
Wahnsinn.
Damals aber noch im Becken geschwommen. Und dann hat mich der Bademeister oder der Starter dann noch gefragt, ob ich wirklich nur im Badeanzug schwimmen will, weil das Wetter ja doch ziemlich kühl war. Alle hatten irgendwie so einen Anzug an und ich spring rein, zack, die Muskeln gefrieren. Und ich bin dann noch damals noch Brustschwimmen geschwommen, aber damals eben schon Rad gefahren wie der Henker. Irgendwie habe ich dann wieder aufgeholt. Naja, so, das wie ich zum Triathlon kam. Was hast du mich noch gefragt? Ja, und eigentlich
einfach so, was du über dich erzählen möchtest.
Genau, und eigentlich bin ich hier in Stuttgart, habe ursprünglich mal in Weimar Operngesang, Musiktheater studiert. Dann habe ich aber die Kinder gekriegt und gemerkt, okay, das lässt sich jetzt nicht so gut alles vereinen. Dann habe ich während der Kinder- und Elternzeit so ein paar Trainerlizenzen gemacht. Mhm. Und bin nach der Elternzeit, habe ich 50% beim Sportverein angefangen als Kinder- und Jugendtrainer. Und mache jetzt ist schon das vorletzte Semester wieder angebrochen, noch ein Fernstudium im Sportmanagement, um eben nicht nur in der Sportpraxis zu arbeiten, sondern zukünftig auch ein bisschen am Schreibtisch zu sitzen und Sachen zu organisieren.
Ja, super cool. Genau. Da sind wir gleichgesinnt in der Branche, zumindest was die Ausbildung vorangelagert betrifft. Sehr schön. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, beziehungsweise mit den Worten eingeleitet, dass du deine erste Mitteldistanz gefinisht hast in einer Rekordzeit von 4 Stunden 51 beim allerersten Mal vom 73 Duisburg. Mhm. Hammer. Jetzt ist es natürlich schon einen Moment her, aber jetzt nicht ewig her, dass das Event stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann nur von meiner ersten Mitteldistanz sprechen. Ich habe erst 2 offizielle gemacht, danach kam Corona. Und die Emotionen, Erlebnisse und Erfahrungen, Eindrücke vom ersten Mal Mitteldistanz, finde ich, sind unvergesslich.
Ja, also bei mir war es ja so, es wurde ja durch Corona nochmal verschoben. Also ich habe mich ja eigentlich mental wie 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre darauf fokussiert und Energie gesammelt. Aber nebenher halt immer noch diese Hyrox-Wettkämpfe gemacht. Also eigentlich habe ich 2018 mein erstes Hyrox-Event auch gleich gewonnen. Und dann bin ich eigentlich mit einem Trainer hier in Stuttgart in Kontakt getreten und habe dem erzählt, dass ich ihn eigentlich mich mal für Hawaii qualifizieren will. So, das ist eines meiner Lebensträume und Ziele war so. Und dann haben wir halt so einen kleinen Stufenplan gemacht, wie wir da hinkommen. Wir haben halt irgendwie beschlossen, Hyrox ist wie immer mein Grundlagentraining. Beziehungsweise für mich war es auch dadurch, dass es ganz gut gelaufen ist, war Hyrox die Sportart, mit der ich quasi mit den Preisgeldern mein Triathlon-Equipment finanziert habe. Ich weiß noch, die ersten Läufe, wo ich dann mal gemerkt habe, okay, ich bin vorne, Sarah, es gibt wieder ein Tausi. Das ist schon wieder ein Tausi fürs neue Triathlon. Also ich, der Schritt 1 war ja erstmal ein schnelles Zeitfahrrad, sich zu finanzieren, so in den letzten Jahren. Mhm. Natürlich arbeite ich auch, aber ich finde das irgendwie cool, mit Sport was zu verdienen, was ich dann wieder in den Sport reinstecke. Ja, genau. Und dann, ich hatte mich eben schon vor 1,5 Jahren wahrscheinlich für die Mitteldistanz angemeldet. Und dann, ja, war es eben krass. Ich habe mich so gefreut, weil es eben eine Distanz und ein Sport ist, den ich noch nie ausprobiert habe. Und dann hatte ich nicht so viele Erwartungen an mich selbst. Also klar habe ich meine Trainingszeiten hochgerechnet und wusste davor, wenn es gut läuft, dann schaffe ich schon unter 5 Stunden. Dann war es aber so regnerisch und so nass, dass ich mich einfach vor dem Wettkampf komplett davon freigemacht habe und gesagt habe, so, du versuchst jetzt einfach, was geht, du versuchst gesund ins Ziel zu kommen, aufzupassen bei den Überholvorgängen, weil das habe ich ja alles nicht geprobt. Also ich habe schon so trainiert, es war ja Corona und dann durfte ich ab und zu auch nicht arbeiten, weil die Kitas, in denen ich bin so in 14 Kitas und mache motorische Frühförderung mit den Kids, durfte ich nicht arbeiten und dann waren meine Kinder natürlich auch beide zu Hause und dann bin ich viel in den Osten gefahren zu meinen Eltern, habe da trainiert und dann habe ich 3-4 Mal halt immer im Abstand von wahrscheinlich 2 Wochen oder so ohne Schwimmen und morgens früh aufgestanden und 90 Kilometer Rad am Anschlag auf irgendeiner Bundesstraße gefahren. Und dann wusste ich, okay, ich kann die 90 Kilometer in 2 Stunden 20 ungefähr fahren. Und dann bin ich immer so einen Halbmarathon in 1,40 draufgelaufen. Und das war so meine Ausgangswerte, wo ich dachte, okay, das kann ich auf jeden Fall leisten. Und dann war ich halt völlig überrascht, wie viel Energie oder wie unrhythmisch das Radfahren eigentlich wird, wenn man immer überholen muss. Und dann wieder diese Lücke reißen lassen muss. Das heißt, du trittst rein.
Ach so, ja.
Und dann ordnest du dich wieder ein, dann ist aber die Lücke ja vielleicht nicht gleich 12 Meter groß. Und das hat mich schon genervt und dann war es halt total nass. Ich konnte die Kurven nicht so schnell fahren, wie ich wollte. Ja. Also deswegen war bei der Radzeit, denke ich, im Nachhinein habe ich wahrscheinlich so 10 bis 15 Minuten verloren. Also ich habe dann 2 Stunden 30 gebraucht. Habe ich schon wie
immer
voll
an. Sehr gute Zeit. Darüber, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren.
Ja, wobei dann mein Radverkäufer, der immer so ein bisschen meine Raddaten analysiert, der sagt dann, ja, da hättest du schon mal ein bisschen, dann gibt es da so einen Trainingsstress-Score oder was es da immer so angibt, da hätte schon eine 0,9 stehen können und dann hättest du trotzdem noch einen schnellen Halbmarathon laufen können und so. Und also ich habe das schon gemerkt, meine Durchschnittswattleistung war nicht so, also ich weiß ungefähr, ich kann 250, 260 Watt schon für 2 Stunden ungefähr treten. Und das habe ich da jetzt ja gar nicht gemacht, weil ich ja immer wieder bremsen und pumpen und so. Also da gibt's auf jeden Fall ausbaufähig. Auf der anderen Seite kam mir das Wetter, glaube ich, entgegen, weil ich eben relativ groß und schwer bin und auch nicht so ausgekühlt bin. Ich weiß, dass viele Männer schon auch aufgehört haben, weil denen einfach so kalt geworden ist.
Ja, und man kann eben immer nur das machen, was die Bedingungen auch zulassen. Ne? Ich meine, vieles ist tagesformabhängig. Das weiß, glaube ich, jeder, der zuhört und jeder, der auch schon mal einen Triathlon gemacht hat. Und wenn die Witterungsbedingungen aber nicht so sind, wie man sich das wünscht, dann guckt man halt, was drin ist. Es war bei meiner olympischen Distanz jetzt zum Saisonabschluss genauso. Es hat auf gut Deutsch geregnet wie aus Kübeln. Und dann war ich aber entspannt und dachte, ja, was soll ich machen?
Ja.
Das regnet jetzt und ich bin gut drauf, dann gucken wir, was dabei rumkommt. Und dann ist es halt so.
Ja, da geht man auf jeden Fall mit einer anderen Grundentspannung rein. Also es war schon so, dass ich hatte zum Beispiel so einen ganz billigen Decathlon Neoprenanzug, von dem ich gar nicht wusste, ob der überhaupt Wettkampf zugelassen ist. Aber ich bin einen Tag vorher hingefahren mit meiner Schwester und dann habe ich das den Leuten da bei der Anmeldung gezeigt und die so, ja, wissen wir jetzt auch nicht. Und ja, frag mal dort und dort. Und bin ich an 3 verschiedene Stellen gelaufen, bis ich dann beschlossen habe, okay, ich kaufe mir jetzt hier einfach nochmal einen neuen Neoprenanzug.
Oha, okay.
Und dann habe ich den noch im Hotelpool getestet und musste dann da eigentlich schon so ein bisschen lachen, weil sich das angefühlt hat, wirklich wie flupsch, mein Mittelkörper geht nach oben. Und dann dachte ich so, ja, okay, also jetzt kann ich nicht mehr viel falsch machen beim Schwimmen. Und es war aber quasi aber mein erstes eigentlich im Wettkampf Freiwasserschwimmen. Das war dann für mich schon auch eine völlig neue Erfahrung. Und dann hat sich der Start am Morgen dann irgendwie noch eine halbe Stunde nach hinten verlegt, weil die, weiß ich nicht, irgendwie mit den Straßen Probleme hatten, die freizugeben. Oder jedenfalls saßen wir dann da und dann dachte ich, ach, ist auch einfach schön bei so einem Breitensport-Event mitzumachen, weil beim High Rocks ist irgendwie in den letzten Jahren dann ja so gewesen, immer Elite Wave und immer pro Kategorie und immer wusste ich, was ich schon mal da geleistet habe und das immer wieder abzurufen. Und das war irgendwie eine andere Entspannung davor. Klar, jetzt, wenn ich wieder eine Mitteldistanz mache, dann weiß ich irgendwann, ah, ich will jetzt auf jeden Fall unter 5 Stunden bleiben, weil das habe ich ja schon mal irgendwie geschafft. Außer der Berg, außer der Kurs ist total hügelig oder was, wo ich dann weiß, ja, dann verliere ich da ein bisschen Zeit. Naja, auf jeden Fall bin ich ins Wasser gesprungen. Es war immer nur 2 Leute. Zusammen alle 5 Sekunden, spring rein, flutsch, also man musste so einen Körper reinmachen, erstmal die Brille verrutscht und erstmal die erste Bande reingeschwommen vor Aufregung.
Oh weia.
Und dann haben sich, glaube ich, die Startblöcke so ein bisschen verschoben, also dass auch langsamere und schnellere Schwimmer haben sich vermixt. Die ersten, weiß ich nicht, wie viele 100 Meter bin ich ständig an Leute dran geschwommen, auf Leute drauf geschwommen, weil ich das gar nicht gewohnt war, ständig nach vorne zu gucken und wer jetzt rechts und links ist. Und ich war halt irgendwie, dann dachte ich, Sarah, du musst dich jetzt beruhigen. Da habe ich mich beruhigt und mir vorgestellt, ich schwimme wie eine ganz normale Schwimmeinheit. Und habe mich halt irgendwie treiben lassen. Dementsprechend war dann die Schwimmzeit auch nicht so super schnell. Vor allem, weil ich mit Neoprenanzug wird man ja eigentlich als schlechter Schwimmer schneller. Und ich war halt genauso, wie ich sonst im Becken geschwommen bin mit dem Neoprenanzug. Hatte mich aber innerlich beruhigt und dann habe ich echt auch am Tag vorher erst das Race-Briefing-Video von Till Schenk angehört und gemerkt, ah shit, es gibt so Regeln, wann ich was runterziehen darf und wann ich den Helm absetze und so. Und dann dachte ich so, jetzt erstmal nur die Brille hoch und den Anzug darfst du ja nur bis zur Hüfte erstmal ausziehen, gell?
Genau.
Also wenn man da reinrennt und dann Wechselzone rein, dann habe ich mir eingebläut, noch nachts immer erst den Helm aufsetzen und schließen, bevor du alles anderes machst, weil dafür kannst du ja anscheinend auch disqualifiziert werden. Mhm. Also meine größte Angst war auch, dass ich irgendwas falsch mache und wegen irgendeinem doofen Fehler so eine Karte bekomme und dann
da. Aber die Angst hat, glaube ich, jeder. Ich habe immer Angst, dass ich Windschatten fahre, obwohl ich drauf achte, weil ich denke so Pi mal Daumen, wo sind jetzt hier 12 Meter? Das weiß ich nicht. Wenn ihr eine nachmisst, keine Garantie.
Und das war dann beim Radfahren tatsächlich so, dass diese Kampfrichter relativ oft bei mir waren. Ich weiß auch nicht warum, aber und dann dachte ich so immer, jetzt immer schön bremsen, dass der Abstand bleibt. Naja, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, im Schwimmen raus und dann hat es übelst schon geregnet und dann dachte ich, fahre ich jetzt einfach nur mit meinem Anzug oder ziehe ich noch die Weste drüber und dann habe ich die Jacke drüber gezogen und eben los. Dann wusste ich auch erstmal vor Aufregung nicht, wo ich jetzt aufs Rad steigen muss. Erstmal diese Leute da ran. Ich bin aus der Wechselzone raus und da war auch wie so eine Linie. Ich dachte, das ist vielleicht schon das Zeitstopp-Ding. Ich gefragt, darf ich jetzt hier aufsteigen? Nee, sie müssen weiter rennen. Und ich kann zum Beispiel auch, das habe ich auch nie geübt, in diese Schuhe barfuß loszulaufen und dann während, das habe ich auch nicht gemacht, Schuhe angezogen, klack, 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 klack. Und dann, bis davor hatte ich Angst, ich dachte, oh nein, shit, wenn ich jetzt die Einzige bin, die da so behilfsmäßig auf dieses Rad aufsteigt. Aber alle sind so aufgestiegen, naja.
Ja, das auf der Distanz, glaube ich, zumindest als Age-Grouper macht das nicht unbedingt einen Unterschied. Ja. Wenn du natürlich jetzt weiter vorne deine Altersklassen gewinnen möchtest und so, sind das so Sachen, wo du halt krass Zeit sparst, wenn du das perfektioniert hast. Aber ich kann es zum Beispiel nicht.
Ah, okay.
Ja, ich habe aber auch vorne in meinen Altersklassen noch nichts verloren.
Ja. Nee, genau. Ja, und dann kam das Radfahren. Es war halt, wie gesagt, wahnsinnig nass. Und ich habe versucht, also meine Triathlon-Jungs haben mir geraten, die erste Stunde soll ich easy machen und nicht zu viel riskieren. Ja, da waren halt noch verhältnismäßig wenige Leute auf der Strecke, aber schon da habe ich, weil mit 35 Minuten im Vergleich zu dem, was ich auf dem Rad leisten kann, habe ich trotzdem relativ viele Leute eigentlich überholt immer. Und in der zweiten Runde, es waren 2 45 Kilometer Schleifen, wurde es halt noch schlimmer, weil dann auf einmal die Strecke total voll war und ich war fast nur am Überholen. Und dann,
ach krass.
Ja, also das war dann eigentlich noch unrhythmischer, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mehr Aufwand treten. Ich muss ja auch mal kurz wieder reinfahren. Und ich hatte zum Beispiel auch nicht geübt, Verpflegung aufzunehmen in diesen Zonen und bin da auch einfach durchgefahren. Dann hatte ich auch so noch einen Riegel mit, der hatte 500 Kalorien und dachte ich, den habe ich gerade so geschafft zu essen, aber ich habe mir geschworen, nie wieder nehme ich Riegel auf dem Rad, weil Ido das Zeug isst und das wird immer mehr im Mund und dann Wasser hinterher spülen und der Puls ist ja dann doch ein bisschen weiter oben, also das ist nicht bei 170 oder so, aber ich fand es trotzdem ultra nervig. Also das war so ein Learning, dass ich dachte, also nie wieder feste Nahrung, also. Und ich habe im Nachhinein auch gemerkt, also bei der Mitteldistanz bin ich gerade wahrscheinlich mit meiner schlampigen Ernährungsstrategie durchgekommen. Also das heißt Strategie, ich hatte ja jetzt auch nicht weiter was geprobt. Außer, also ich, ja, dass ich üben muss, mehr diese hochkalorischen Gels zu essen und gucken muss, wie das meinen Magen verträgt. Also das war auch so ein Learning. So, ich habe viele Fehler gemacht.
Na, würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass das Fehler sind, aber ich glaube, du hast extrem viele Erkenntnisse gesammelt. Das macht Björn ja auch immer so schön, also der betont das immer so, dass alles, was einem so in Anführungszeichen sauer aufstößt im Wettkampf, sind alles nur Erkenntnisse, aus denen du lernen kannst. Ja. Und da kannst du eigentlich nur dankbar sein, dass es dir passiert ist. Weil vielleicht wär's dir beim nächsten Mal wär's dir vielleicht passiert und das kannst du halt jetzt schon verhindern, weil du diese Erfahrung machen durftest. Das finde ich immer sehr schön.
Das stimmt. Also, und eine Sache, die mich fast wahnsinnig gemacht hat, ist, ich hatte diese Startnummer hinten tragen beim Radfahren. Und irgendwie war die so läpperig geworden von dem Regen, dass die dann plötzlich nur noch an einer so einer Halterung gehangen hat. Ui. Und ich alle 5 Minuten hinten getestet. Ich habe versucht, irgendwie nochmal so in den Gummi reinzustecken. Und dann habe ich immer wieder getastet, ob das Ding noch dranhängt. Und das war meine größte Angst, dass mir das Ding abfliegt. Und dann dachte ich, wie bescheuert ist das? Jetzt fährst du hier ein Rennen und denkst alle 5 Minuten, dass dir deine Startnummer abgeflattert ist. Naja, und das ging halt gerade beim Laufen so weiter. Dann war sie nämlich da ganz abgefallen. Und dann habe ich die irgendwie nur komisch reingesteckt und dachte, du musst ins Ziel kommen, irgendwie mit diesem Ding, dass du es da irgendwie halten kannst. Also das nächste Mal bei Regen werde ich dieses Ding laminieren oder zumindest in eine Folie stecken. Das sind eben die kleinen Dinge, die dann im Rennen richtig nerven können. Und das hat mich richtig genervt.
Ja. Aber hat alles geklappt.
Genau, und dann Radfahren war es fertig. Also ich bin quasi beim Radfahren ja dann unter meinen Möglichkeiten eigentlich geblieben, rein leistungstechnisch. Und dann lief das Laufen, fing erstaunlich gut an. Also es waren 3 7-Kilometer-Runden. Und ich glaube, bin ich so mit einem 4,30er oder ein bisschen schneller Schnitt losgelaufen. Und ich wusste, ich will ungefähr so 1,40 schaffen. Dann bin ich doch hinten raus ein bisschen langsamer geworden. Aber es ging dann irgendwie doch ganz gut. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie noch Frauen erkenne, so die vielleicht in meiner Age Group sein könnte, wo ich dann dachte, die muss ich noch kriegen oder es wäre cool, wenn ich die noch kriege. Aber am Ende hat sich dann rausgestellt, ich bin zum Schluss, hat mich so ein größerer Mensch mit Zopf motiviert. Und ich dachte, das ist bestimmt eine fitte Frau. Die kriege ich noch. So. Und dann im Ziel habe ich dann aber gesehen, dass es ein Mann war. Und aber irgendwie hat er mich nochmal so motiviert, da jetzt ein bisschen mehr Gas zu geben. Aber ich hatte keine Orientierung. Ich habe dann zum Schluss nur noch gemerkt, ah, okay, jetzt kann es doch noch unter 5 Stunden reichen, wenn du den Pace jetzt hältst. Und ich habe beim Laufen 2 Gels noch getrunken. Also, und dann war es auch schon vorbei. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einer Hyrox-Belastung ist es natürlich nicht so hochintensiv. Also ich habe mich davor auch gefreut, dass ich dann wusste, ah, okay, jetzt 5 Stunden schon ein bisschen anstrengender Sport machen, aber eben nicht am Anschlag. Und meine Schwester hat auch danach gesagt, die hat mich so beobachtet und hat gesagt, ja, Sarah, beim Hyrox bist du immer völlig tot und jetzt läufst du da ins Ziel und bist fröhlich. Klar, ich hatte das Gefühl, die 2 Tage danach vom Nervensystem und so war ich so anders exhausted als nach einem Hyrox-Ding, aber auch muskelkatermäßig und so war das nicht so krass wie jetzt nach einem Hyrox-Wettkampf. Das fand ich schon interessant zu sehen.
Ja, ich meine, bei Hyrox hast du natürlich auch diese aufeinanderfolgenden Belastungsspitzen, ne?
Genau.
Das ist ja auch so, dass man ganz oft sagt, also ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil heute soll es um Triathlon gehen, aber da dient ja auch die 1 Kilometer Laufstrecken immer zur Erholung, dass man das möglichst professionalisiert und optimiert, dass man da wirklich dann auch mal durchatmen kann, bevor man sich da an die nächste Station begibt. Und beim Triathlon hast du natürlich, wenn du mal all out gehst, so, weiß ich nicht, auf den letzten 2 Kilometern auf einer Mitteldistanz oder was weiß ich, dann auch einmalig diese heftige Belastung und dann bist du, glaube ich, auch einfach tot im Ziel. Aber wenn man das sich so einteilt und irgendwie auch nicht das Verlangen hat, da komplett all out zu gehen, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, und vor allem, weil ich auch gar nicht wusste als Age-Grupper, mit wem du dich da battlest. Also du siehst da ja auch dann erstmal deine Zeit und mein persönlicher Erfolg war erstmal, es hattet ihr jetzt auch in den letzten Folgen, den Unterschied zwischen Leistung und Results so irgendwie.
Ja.
In dem Moment dachte ich, war ich schon zufrieden mit meiner Leistung und das Result oder so, habe ich ja danach erst gemerkt. Wobei ich dann schon danach gleich wieder angefangen habe zu analysieren und dachte, naja, mit deiner Radleistung bist du jetzt nicht zufrieden so ganz und Schwimmen wäre jetzt auch noch schneller gegangen. Wobei ich wahrscheinlich beim Schwimmen auch das Jahr über vielleicht 8 Einheiten geschwommen bin. So. Und meine Schwimmeinheiten haben auch quasi keine Struktur. Ich springe dann einfach rein. Ich weiß, ich habe jetzt 40 Minuten Zeit, bis ich wieder zu den Kindern muss und dann schwimme ich meistens einfach. Also so Techniktraining. Ich versuche mich schon zu konzentrieren, dass ich dann schön die Arme nach vorne strecke und so rollen lasse oder wie die Schwimmer sagen. Ich versuche dann mir halt immer noch was anzugucken online oder so und denke, ah, darauf könntest du jetzt mal achten. Aber ich besitze sowas gar nicht bis jetzt, so ein Poolboy oder so. Ich habe eine Schwimmbrille und eine Bademütze und einen Badeanzug. Und seit der Mitteldistanz auch einen Neoprenanzug. Naja.
Ja, siehst du, sehr gut. Dann haben wir einen sehr schönen, ausführlichen Bericht von dir pro Disziplin bekommen. Das ist cool, so mal da die Erkenntnisse eben rauszuhören, die du machen durftest jetzt auf der ersten Mitteldistanz. Jetzt habe ich auch mitbekommen, kurz nach Finish in Duisburg quasi stand ja auch die Slotvergabe an. Und wir waren da kurz im Kontakt, bevor du den Slot angenommen hast und dann auch, nachdem du den Slot angenommen hast. Das heißt, es steht auf jeden Fall fest, du fliegst nächstes Jahr nach St. George, nach Utah zur 73 WM. Welche, um jetzt mal zum hauptsächlichen Thema zu kommen, welche Absprachen und Abstimmungen trefft ihr da innerhalb eurer Familie und vor allen Dingen zwischen dir und deinem Mann, damit die Gestaltung deiner Vorbereitung optimal funktionieren kann, aber auch welche Absprachen trefft ihr so, damit die Gestaltung in welchem Sinne auch immer überhaupt stattfinden kann?
Also jetzt für nächstes Jahr Utah ist es so, dass ich habe jetzt ja quasi erstmal die 500 € gezahlt für den Startplatz, die das kostet. Und jetzt ist aber unsere Absprache, okay, wir werden als Familiensystem da nichts drauf bezahlen. Wenn ich das machen will, dann muss ich das mit Sponsoren finanzieren. So, also das ist jetzt meine Challenge für mich selbst, bis nächstes Jahr genügend Leute zu finden, dass ich den Flug zahlen kann, Hotelkosten da und was auch immer noch alles anfällt. So. Das ist irgendwie so Punkt 1. Und es ist schon so, dass jetzt mein Mann auch, eigentlich will ja ursprünglich, mache ich ja alles, um eine Langdistanz zu finishen. Und jetzt hat er bestimmt vor 3-4 Monaten, hatten wir mal ein sehr ernstes Gespräch. Also man muss sagen, durch Corona haben sich meine Trainingsumfänge organisch schon steigern können, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Und seit einem Jahr habe ich eine Rolle zu Hause. Und er hat aber gesagt, ihm wurde dieser ganze Sportfokus zu viel. So, und er hat gesagt, bis hierhin ist okay und Mitteldistanz und mit 12-13 Stunden Training die Woche ist es okay. Aber wenn jetzt jedes Wochenende eine 6 Stunden Radausfahrt ist, also wie es jetzt auch oft gekommen ist oder zum Beispiel wir waren im Urlaub und ich habe das Rennrad mitgehabt oder es geht dann immer darum, darf ich mein Rennrad mitnehmen? Und dann fahre ich bestimmt jeden zweiten Tag morgens, stehe ich dann um 5 auf und fahre 2-3 Stunden Rad und denke, es ist eigentlich outgesourced vom Familienleben, aber für meinen Mann ist eben so dieser krasse Fokus, er sagt, er kann mit diesen krassen Wettkampfgedanken nichts anfangen und ja, immer dieses Hauptsache mein Trainingsbedürfnis zuerst. Und dann ist alles okay. Er sagt dann manchmal, es ist ein bisschen wie mit einem Junkie verheiratet zu sein. Erstmal braucht man die tägliche Ration Sport und dann ist es okay. Ich glaube, da findet sich der ein oder andere Triathlet vielleicht wieder.
Das habe ich mir auch gerade gedacht.
Aber genau, das ist schon eine sehr ernste Diskussion. Aber auf der anderen Seite muss ich eben sagen, wir sind ein Familiensystem und dann suchen wir quasi nach Wegen, wie jeder dann doch seine Sachen machen kann. Also man muss dazu sagen, mein Mann und ich haben jeder seinen normalen Job, nicht 100%. Und mein Mann ist nebenher Musiker und ich mache halt Sport. Und bei mir ist es gerade eben eher so, mit meinem Sport knalle ich eher das Geld raus. Und als Musiker kommt halt immer Geld rein. Und
auch hier werden sich viele wiederfinden.
Genau. Also und genau, das heißt, familiensystemisch gesehen ist für mich gerade eher die Aufgabe, den Sport quasi so zu professionalisieren oder auszubauen, dass ich genügend Sponsoren finde, um den Sport auf dem Niveau weiterzumachen oder meine Leistung weiter zu steigern. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel aktuell, ich könnte diese 4 Kilometer schwimmen und danach 180 Kilometer Radfahren für die Langdistanz, das wüsste ich, dass ich das durchhalten kann. Und wenn, weil ich es unbedingt will, würde ich wahrscheinlich den ersten Teil vom Marathon rennen und dann würde ich halt zur Not laufen. So, aber jetzt ist es ja so, wenn ich nach Hawaii will, damit selbst als Age-Grouper qualifiziere ich mich nicht. Das heißt, dieses Projekt ist so ein bisschen nochmal nach hinten geschoben und ich würde jetzt eben erstmal gucken, wie ich mich, vor allem geht es beim High Rocks und auch beim Triathlon letztlich um die Optimierung meiner Laufleistung. Also der Rest ist schon so ganz okay. Also denke ich, ist der...
Nicht tief stapeln, auch typisch für Triathlon.
Ja,
ist, wir machen hier eine Stereotypen.
Ist der einige, bin ich einigermaßen konkurrenzfähig, ja. Also ich würde mich eben ja selber auch als Multisportlerin bezeichnen und Triathlon an sich ist ja auch ein Multisport, also so, ja.
Ja.
Genau, und zum Glück habe ich einen Trainer, der sagt, wir machen Schwerpunkt Regeneration. Also, er sagt immer, die guten Leute erkennt man daran, dass man sie erbremsen muss. Und das ist halt bei mir auf jeden Fall so. Also Ich würde auch sagen, am zuhausesten fühle ich mich auf dem Fahrrad, weshalb ich auch Stichpunkt, wie man jetzt Training mit Familie verbindet, versuche eben alles im Alltag auf dem Rad zu machen. Ist dann teilweise auch wieder nervig für die Familie, weil in den Sommerurlauben, wenn wir am Wochenende irgendwo hinfahren, in den Sommermonaten, sage ich dann ganz oft alles, was so unter 100 Kilometer ist, ach, kann ich da nicht 2 Stunden vorher losfahren? Dann treffen wir uns da zum Kaffee und dann sind wir pünktlich da, so, also, oder ihr kommt hinterher. Und manchmal ist dann eben so, ach, können wir jetzt nicht einfach mit den Öffis fahren oder alle zusammen ganz normal ins Auto steigen, wie jede normale Familie? Und da weiß ich eben schon, dass ich auf irgendeine Art auch eine extreme Person in der Beziehung bin. Also das
wollte ich gerade sagen.
Ist ja. Eben einfach so. Also da kann ich jetzt mich auch nicht für entschuldigen. Also.
Nein, und Himmels willen ist ja auch nicht notwendig. Aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich auch hier, und das hast du ja auch gerade gesagt, nochmal betonen, dass das jetzt nicht der Standard ist, was du erzählst, Sarah.
Genau.
Also
genau.
Du bist zwar Altersklassenathletin, aber du hast auch eine sehr ambitionierte Einstellung zu all dem, was du dir sporttechnisch vornimmst.
Genau.
Als Ziel.
Ja, ich frage mich auch manchmal, warum das so ist. Also das hat, denke ich, auch viel zu tun mit, wie die Familiensysteme sind. Und ich glaube, was ganz stark aus meinem Familiensystem ist, ist so ein bisschen, ich leiste, also bin ich. Und dann willst du halt auch irgendwie... Für dich, ich merke immer, auf jedem Wettkampf habe ich so ein Minimalziel. Genau, und dann habe ich so Ziele, wenn es gut läuft, wo ich landen will und wenn es richtig gut läuft.
Ja. So. Ja, es ist auch ein interessantes Thema, können wir vielleicht auch an anderer Stelle mal intensiver drüber reden.
Ja, genau.
Warum ist es, wie es ist, sehr gerne.
Ja, genau.
Ja, du hast mir jetzt so 1-2 Sachen schon vorweggenommen und das ist auch völlig in Ordnung, weil im Gespräch gleich am Anfang hast du erzählt, dein großer Traum ist eigentlich Hawaii. Das heißt, es wird schon irgendwie stattfinden, aber du hast ja selber gesagt, das wird sich jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben.
Genau.
Einfach aufgrund der familiären Absprachen.
Genau.
Wie ist es denn, also von deiner Familie hast du schon erzählt, wie ist es so in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld generell, wie soll ich sagen, wenn du den quasi präsentierst, was du dir so vornimmst, weil zum Beispiel in der einen Folge mit meiner Kollegin Anna Bruder haben wir auch darüber gesprochen, dass unter normalen Umständen man mit seinem Partner vorher absprechen sollte, wofür man sich anmelden möchte, um den dann nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich konnte ja für mich feststellen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn ich Entscheidung getroffen habe, noch niemand weiter da war, auf den ich Rücksicht nehmen musste. Wie ist das jetzt bei euch? Weil ich merke ja auch, dass mein Freundeskreis zum Beispiel entsprechend darauf Rücksicht nehmen muss.
Also grundsätzlich haben wir schon abgesprochen vor 2 Jahren, dass ich dieses Hawaii-Projekt machen will. Aber es ist ja eben so in der Realität gewesen. Erstens mal kam Corona und ich hatte mehr Trainingszeit zur Verfügung. Das wäre jetzt unter normalen Umständen vielleicht auch nicht so gewesen. Und dann hat auch mein Mann gesagt, er hat eben nicht abschätzen können, was das dann auch bedeutet.
Ja,
und ich habe aber auch gemerkt, ich muss trotzdem auch daran arbeiten, zu sehen, ich bin eben nicht nur die Sportlerin, ich habe halt auch eine Mutterrolle, ich bin irgendwie Fernstudentin und ich habe meinen Job. So, und das hat sich jetzt halt durch Corona, ich glaube, das war für alle Paare und vor allem Familiensysteme eine Herausforderung, da konnte man sich eben teilweise irgendwie dann doch anders seine Zeit einteilen. Oder ich hatte eben das Glück, dass ich nicht arbeiten musste, in Kurzarbeit war und mich um die Kinder kümmern konnte und dann Wege gefunden habe, eben doch bei meinen Eltern zu sein, wo die viel auf dem Land sein konnten und so. Und ich dann eben meine Trainingseinheiten relativ frei gestalten konnte und auch mehr Zeit hatte und auch vor allem mehr Zeit hatte zum Regenerieren und dann die entsprechenden Trainingsreize natürlich wieder höher waren und sein konnten. Und das bedingt sich dann ja eben alles gegenseitig. So, und im Freundeskreis ist so, ich muss schon ehrlich sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen hart, weiß halt, wenn ich am nächsten Tag zum Beispiel ein Training habe, dann weiß ich, ich bleibe jetzt nicht so ewig lange da. Oder dann bleibe ich lieber zu Hause. Oder oft ist so, dass mein Mann ja abends Konzerte spielt und dann sage ich, ach, ich lade mir jetzt niemanden ein. Ich finde es richtig geil, ich war jetzt einfach noch 2 Stunden Rolle. So, weißt du? Oder mach dann irgendwie, dann gucke ich da eine Serie an. So. Ja, also Freunde, also dadurch, dass ich eben Mutter bin, ich treffe halt schon tatsächlich viele Mütter, Freunde auch auf dem Spielplatz nachmittags. Mhm. Und habe dann gar nicht so vielleicht wie mein Mann, der viel arbeitet bis abends, dann das Bedürfnis, nochmal abends mit meinen Freunden oder Freundinnen mich irgendwie auf den Drink in der Stadt zu treffen.
Ja.
So. Weil irgendwie nach so einem Tag bin ich dann doch auch irgendwie durch. Also,
ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und weil dadurch, dass wir Familie sind, haben wir eben viele Familienfreunde und machen so Familientreffen, Social Events dann oft Sonntagmittag so oder am Wochenende. Unter der Woche läuft sowieso nicht so viel mit Freunden. Also das würden wahrscheinlich Familien bestätigen. Ich arbeite, dann versuche ich noch kurzes Training dazwischen zu schieben, bevor ich die Kinder holen muss. Die sind jetzt wurde der Kleine gerade eingeschult, also sind jetzt beide in der Schule. Hole ich die 16 Uhr ab, dann eben kurz nach Hause runterkommen, nochmal auf dem Spielplatz abends essen und dann ist der Tag vorbei und ich mache noch ein bisschen mein Fernstudium weiter. Also so ist Classic der Tag. Und aber in meinem Grundlagentraining auf dem Rad, also das habe ich mich letztens auch unterhalten, das zähle ich quasi nicht als Training. Aber eigentlich, wenn ich arbeite, fahre ich jeden Tag 12 Kilometer bei uns hier in Stuttgart den Berg hoch und fahre oben dann halt, und dann habe ich halt 4 Kitas, mit denen ich die Stunden mache oder eben 5, wie auch immer. Und da fahre ich zwischendrin auch immer Rad. Aber das ist, letztlich ist das wie eine lange Fettverbrennungseinheit wahrscheinlich, weil ich in den Stunden den Kindern ja auch immer noch kurz vorturne, was die jetzt machen sollen. Mhm. Ja, genau. Und deswegen, ich habe mich witzigerweise jetzt vor kurzem gerade, bin ich ein Straßenradrennen gefahren und habe mich mit dieser Elisabeth Brandauer, da waren 2 Mädels, die in Tokio jetzt dabei waren, sind da auch gestartet. Ja. Und mit der einen habe ich mich unterhalten, die ist eben auch Mutter, die ist eigentlich Mountainbikerin, die hat auch gesagt, sie als Mutter und wenn du dann so einen stressigen Alltag hast, macht sie eigentlich gar nicht mehr so viel Grundlagen, sondern sie sieht ihren Alltag auch als Grundlagentraining irgendwo und macht halt dann eher kurze, knackige, hochintensive Einheiten. So. Und
das ist vielleicht eine erleichternde Erkenntnis.
Das ist auch mein Ansatz.
Ja. Gut.
Also ich finde, auch wenn du eine knackige Stunde auf, das sagt man ja immer wieder, auf der Swift-Rolle fährst, das ersetzt schon wie 2 Stunden draußen fahren, finde ich. Also von der Intensität wahrscheinlich würde.
Ja,
also
bei der Formel. Ja.
Müsste man jetzt mal Björn Gesmann fragen.
Wollte ich gerade sagen, bei der Formel bin ich mir nicht ganz so sicher, inwiefern das Hand in Hand geht, dass man Ist-Gleichzeichen dazwischen schreiben kann. Aber wir haben ja im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass es sich immer mehr durchsetzt, auch vor dem sportwissenschaftlichen Hintergrund, dass dieses viel hilft, viel im Triathlon langsam Schritt für Schritt vielleicht teilweise sogar ad acta gelegt wird bei einigen Trainingsphilosophien. Mhm. Und unser Coach Björn Gesmann es eben auch so macht, dass kurz und knackig, beziehungsweise kurz und dann eben ein paar Intensitätsspitzen offensichtlich, wie jetzt die erste richtige Power-and-Pace-Saison mit offiziellen Wettkämpfen gezeigt hat, auch anschlägt.
Ja.
Das ist total gut.
Also ich bin jetzt zum Beispiel, vor Duisburg war so die Strategie, dass ich einen Langlauf in der Woche, also 20 Kilometer plus gelaufen bin und dann eine Bahneinheit, die waren dann maximal so 5-6 Kilometer mit Intervallen und dann halt am Wochenende ein Hyrox-Training, wo ich dann quasi aber laufe, aber mit anderen hochintensiven Übungen dazwischen. Und so, also ich, das würde wahrscheinlich jeder Übertrainingstriathlet, der im Übertraining nicht sagen, die laufen ja dann quasi teilweise 2-mal, früh und abends und weiß ich nicht, oder zumindest jeden zweiten Tag auf jeden Fall, also ja, genau.
Aber es scheint ja zu funktionieren.
Ja, bei mir hat es jetzt funktioniert. Ich bin halt auch insgesamt relativ schwer, ich bin jetzt ja nicht so der Läufertyp, deswegen würden das wahrscheinlich meine Bandstrukturen und auch alles nicht aushalten, denke ich.
Ich würde es auch nicht ausprobieren an deiner Stelle. Aber du hast jetzt schon mehrmals betont, dass du dich am meisten auf dem Rad zu Hause fühlst.
Genau.
Und im Vorgespräch haben wir auch mal über Swift gesprochen, dass du meinst, da sind halt schon Programme dabei, die wirklich heftig sind. Mhm. Was ich ja neben den Programmen auch noch super cool finde und an der Stelle sei mal gesagt, dass auch diese Folge wieder von Swift präsentiert wird, dass man eben gleichzeitig, während man sein Training da absolviert, sehen kann, wie viele Leute aus verschiedensten Ländern der Welt einfach auch gerade unterwegs sind. Da sind Leute aus Australien, bei denen ist es teilweise 8 Stunden später oder welche aus den USA, die sind quasi gerade aufgestanden. Also das ist echt Hammer. Und irgendwie macht halt diese virtuelle Darstellung der Trainingsprogramme nochmal doppelt so viel Spaß, als wenn ich jetzt mit meiner normalen Indoor-Cycling-App da trainieren würde. Also es motiviert mich schon extrem, einfach diese virtuellen Welten da zu durchfahren. Und in Vorbereitung auf das Allgäu-Camp war es für mich zum Beispiel, wie gesagt, ein absolutes, ja, ein absoluter Gewinn, virtuell Berge zu fahren und so wellige Strecken zu absolvieren, weil ich eben im Allgäu merken konnte, dass ich auf die Berge anscheinend ganz gut vorbereitet war, obwohl ich sonst, wenn ich draußen am Deich fahre, gegen Wind fahre, aber halt sonst nur flach.
Also mir ging es auf jeden Fall auch so. Ich habe die Rolle jetzt seit einem knappen Jahr und hat mich eigentlich auf einen anderen Wettkampf, das hieß Elite 12, auch so ein High-Rocks-Wettkampf vorbereitet, eigentlich fast nur mit intensiven Rolleneinheiten, einfach weil die Beine nicht so gut gelaufen sind. Also die laufen. Genau, und das hat super funktioniert. Also kardiovaskulär war ich super fit. Also muss auch sagen, die FTP ist jetzt gerade um die 300. Ich habe jetzt ewig nicht mehr den Test gemacht, aber ich finde es immer noch challenging. Also es ist ja dann immer die FTP voreingestellt. Und ich fahre eigentlich fast nur Programme damit. Also und bin eigentlich noch nie so richtig Intervalle draußen gefahren, weil ich das saugefährlich finde. Also dann wird halt schon richtig schnell, gerade auf dem Zeitfahrrad, dann habe ich oft dann 60, 70 Sachen den Berg runter und ich denke so, oh nein, ich habe auch noch eine Mutter und habe zwei Kinder. und dann, wenn die Bremsen irgendwie schon so ein bisschen leicht abgenutzt sind, also ja, man muss das auch immer alles instand halten. Aber da bin ich, also meine Idealvorstellung wäre, ich hätte immer so einen Mechaniker, der mir das Rad dann hinstellt und auch immer zum Wettkampf mitbringt, weil im Auto dann immer auseinanderbauen und dann denke ich immer, oh, habe ich das jetzt wieder alles richtig zusammengeschraubt und hält das alles und so. Naja, auf jeden Fall, hat mich, finde ich, Swift auch fit gemacht. Ich habe jetzt im Sommer auch mal so eine 24-Stunden-Charity-Radtour gemacht und zu merken, dass dann alles, wenn man eine gewisse Grundlage hat und dann irgendwie so ein Event mal machen will unbedingt, oder hat meine Erfahrung ist, dass dann man es auch einfach machen kann. Also,
ja, ja.
So, und Swift hat, ich finde das super. Also so krasse, intensive Sachen kriege ich eben einfach zu Hause nicht hin. Auch gerade, wer in der Stadt wohnt, fährst du erstmal eine halbe Stunde raus. Die ganze Zeit, die du dafür brauchst bei entsprechender Witterung, ehe du dich angezogen hast und so. Also schon, ich liebe dieses Trainingstool.
Ja, und vor allem von dem Hintergrund, dass du so viele Rollen inne hast. Du hast es jetzt schon mehrmals gesagt, du bist natürlich erstmal Sarah, aber dann bist du Athletin, auch Triathletin, Mutter, Ehefrau, Studentin. Und ich finde eben auch vor allen Dingen jetzt zu Zeiten von Homeoffice, dass die Wege extrem kurz sind, sowohl zur Arbeit als auch in der Mittagspause beispielsweise zur Rolle, um dann auf Swift mal eine Stunde zu düsen. Das ist halt optimal. Das finde ich auch so in der Vereinbarkeit mit dem Alltag und den Aufgaben, die im Alltag so aufkommen, optimal.
Ja, gerade auch als Mutter, wenn gerade der Partner irgendwie abends noch weg ist, die Kinder schon schlafen und einer eben zu Hause bleiben muss, dann, wenn du jetzt Student bist und frei bist, keiner geht wahrscheinlich nachts Radfahren, aber verrückte Leute würden dann vielleicht eine Nachtsradtour machen. Ich mache dann halt eine Swift-Radtour so. Also,
ja, optimal.
Ja, genau, das ist schon richtig cool. Genau. Ja, das habe ich, ich habe halt schon echt viel auf der Rolle gemacht, auf dem Rad, so, um mich vorzubereiten.
Ja, die Zeit kommt ja jetzt auch wieder.
Genau. Jetzt gerade angefangen mit Swift Academy, einfach mal die Sachen zu fahren. Ja,
sehr gut. Aber was ich dich eigentlich noch fragen wollte, du hast jetzt schon mal so kurz skizziert, wie dein Alltag aussieht oder wie so ein klassischer Tag bei euch in der Familie aussieht, wie du das alles unter deinen Hut bekommst, dass eben dein Training, also dass quasi nichts hinten runterfällt, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Ja, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Spagat schon. Und ich neige dann, ich bin immer sehr schnell in der Bedürfnisäußerung.
Okay.
Also es ist schon oft ein Konflikt, dass mein Mann sagt, ja Sarah, es geht aber nicht nur in der Familie um deine Bedürfnisse. Also es klingt jetzt so ein bisschen krass, aber ja, also wir versuchen uns quasi als Elternpaar gut den Rücken freizuhalten für Nassims Projekte, also die Musiksachen, wenn er ist halt eben auch viel am Wochenende unterwegs und das kollidiert eben auch immer mit meinen Wettkampfvorhaben. Also das müssen wir gut planen und so ein klassischer Tag ist eben, ich meine, bei meinem Mann ist jetzt auch, dass er einen Tag Homeoffice, aber einen Tag hat er auch frei in der Woche und ich habe auch einen freien Tag. Und genau, so 6.30 Uhr, wenn ich arbeite, klingelt der Wecker, 7.30 Uhr radel ich auf die Arbeit, 8.30 Uhr fangen dann die ersten Stunden an und dadurch, dass ich eben nur 50% arbeite, ist es bei mir dann schon immer so um 1, bin ich dann schon wieder hier. Oder, und dann bin ich Mitglied im Urban Sports Club. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, gibt es hier in Hamburg auch.
Genau, also ich kenne quasi auch dann hier die Studios so auf meinem Arbeitsweg, weil ich ja immer an unterschiedlichen Orten dann arbeite. Und dann versuche ich eben, entweder gehe ich zu meinem Trainer ins Studio, wenn wir dann Einheit ausgemacht haben, oder ich gehe eben in irgendein Fitnessstudio. Und wie ich früher trainiert habe, trainiere ich eigentlich immer noch, immer eine Stunde am Anschlag, in Anführungsstrichen. Und dann, wenn es gut läuft, hat das Studio noch eine Sauna, eine halbe Stunde. Und dann bin ich halt nach anderthalb Stunden durch. Also meine zwei Saunaaufgänge aufgibst und dann ist schon fertig. Und dann muss es halt reichen. Also, und dann gehe ich kurz nach Hause, mache ein bisschen Haushalt. Wenn ich schnell war mit Training oder so, fange ich noch ein bisschen an, in meine Studiersachen zu gucken. Um 16 Uhr hole ich die Kinder ab und dann ist bis abends Zeit mit denen. Und dann, ja, also ich würde mal sagen, für das Fernstudium habe ich jetzt die letzten 2 oder 3 Jahre an 5 Tagen in der Woche vielleicht 1,5 bis 2 Stunden investiert. Jetzt auch nicht so über viel, aber ich weiß, wusste eben nach dem ersten Semester, wie viel ich investieren muss, um die Module gut zu bestehen. Also ich war relativ motiviert, weil ich auch so ein Deutschlandstipendium hatte und dachte ich, da gucken die bestimmt mal auf die Noten. Deswegen habe ich immer versucht, die Module gut abzuschließen. Also jetzt bin ich da ja auch bald durch. Also ich muss mich schon oft abends motivieren, da jetzt irgendwie noch meine Hausarbeit zu schreiben. Und wenn ich dann 1/2 Stunde dabei bin, kommt man in so einen Flow und dann ist es auch okay. Oder manchmal vor Tutorien oder so online, dann sitze ich auch nicht mal auf die Rolle und fahre easy nebenher. Wobei du kannst dann keine hochqualitative Einheit machen, wenn du irgendwie jemandem anderen zuhören musst die ganze Zeit. Also da kannst du vielleicht ein bisschen Grundlagen fahren und das ist dann wiederum, ja, wenn es okay ist, im Trainingsplan eingetragen, dann kann man auch mal easy eine Grundlageneinheit fahren. Aber eigentlich, wie gesagt, mache ich ja meine Grundlage schon auf meinem Arbeitsweg. Und wenn ich dann trainiere, dann trainiere ich halt ein Intervall. Also, oder dann für mich, in meiner Definition ist halt so Training, wenn ich mich darauf konzentrieren muss. Also, wenn ich das nicht irgendwie nebenher so datteln lassen kann, dann ist es für mich eben kein Training.
Ja, nee, das kann ich
verstehen. Aber auf der anderen Seite, in der Wochenbilanz sind meine Arbeitswege eben dann doch ein Training. So, weißt du, was ich meine?
Also. Natürlich.
Genau.
Ja. Jetzt hat, also, was mich noch interessieren würde, ist ab dem Zeitpunkt, als du mit deinem Mann auch abgesprochen hast, Hawaii ist der große Traum, beziehungsweise Triathlon tritt jetzt wieder mehr in dein Leben. Welche Erkenntnisse hast du jetzt seit diesem Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, Triathlon nimmt jetzt hier einen Part im Alltag ein und auch einen Part im Familienleben quasi? Welche Erkenntnisse hast du bisher daraus gewonnen, was so die Vereinbarkeit betrifft? Gibt es Situationen, in denen du schon gemerkt hast, okay, hier muss ich jetzt arg zurückstecken oder hier verlange ich von Familien und Freunden, dass sie irgendwie zurückstecken, damit ich eben alles über die Bühne bringen kann und vor allen Dingen auch mein Sport jetzt nicht an Fokus verliert?
Also ich glaube, die wissen schon so grundsätzlich, wie ich bin. Und also ich glaube, wenn es jetzt nicht Triathlon wäre, also generell, was mich am Sport antreibt, ist eben irgendwie so Grenzen zu suchen. Also dass, ob das jetzt Triathlon oder High Rocks oder durch irgendeine Meeresenge schwimmen ist, so dass es, ich glaube, ich suche für mich immer die Extreme irgendwie. Und das wissen die Leute schon auch irgendwie so in meinem Umfeld. Oder manchmal ist es so ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel, waren wir letztens an unserem See schwimmen und ich bin dann halt schon so, okay, jetzt wer schwimmt mit mir auf die andere Seite oder einmal durch den See. Und dann sagen schon oft die Jungs, Sarah, wir werden niemals so kompetitiv sein wie du und wir wollen eben nicht so viel erreichen wie du im Leben. Also das kommt schon ab und zu so Diskussionen und ich merke aber, meine Kinder sind es eben gewöhnt, dass ich so bin. Also gerade und lass die das einfach mitmachen. Letztens habe ich mal gemerkt, habe ich die 8 Kilometer zu so einem Schwimmkurs fahren lassen, dann waren die schwimmen und dann mussten sie wieder zurück. Und dann dachte ich, das war jetzt schon so eine kleine Belastung für die. Also weil ich gehe immer davon aus, ach ja, komm, so 8 Kilometer, das fahren wir mal easy. Aber dann vergesse ich immer, dass die eben so noch so klein sind und auch so kleine Räder haben, die nicht so schnell fahren. Ich glaube, die sind es eher gewohnt und wollen selber. Meine Tochter will jetzt halt zum Ninja Warrior und sagt, ja, jetzt habe ich noch 3 Jahre Zeit zum Trainieren, bis ich so alt bin und dahin darf. Wow. Oder denen mache ich auch so diese Sportabzeichen. Die machen das eben dann einfach mit. Und klar sind die dann kardiovaskulär im Vergleich zu ihren, oder herz-kreislauf-mäßig im Vergleich zu ihren anderen Leuten fit, weil die eben das mit mir dann einfach machen, ob sie wollen oder nicht. Also, und wenn die eben nicht selber Radfahren wollen, dann haben wir so ein Tandem, dann setze ich die eben da drauf. Einer darf dann hinten mitfahren und der andere muss aber ein bisschen mittreten. Was ich für Erkenntnisse habe, dass ich schon, ja, und die Erkenntnis ist eben, dass auch zum Beispiel mein Mann sagt, er bewundert das teilweise, dass ich so eine Disziplin habe und einfach, ja, ich glaube, ich bin da einfach anders als andere Menschen. Ich muss mich eben nicht dazu motivieren, Sport zu machen. Ich muss mich mal dazu motivieren, auf der Couch zu sitzen. Und ich will halt immer viel und die Diskussion ist, mein Mann sagt, mal ein bisschen mehr zu sein. Also, okay, weißt du, was ich meine? So,
interessant.
Das ist, schon unsere Standarddiskussion. Und für mich ist das Geilste, morgens im Halbdunkeln aufzustehen und zu wissen, ich darf jetzt 3 Stunden Rad zu fahren. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich richtig geil. Also ich finde, wie die Natur erwacht und wenn dann die Sonne aufgeht und es ist für mich auch wie ein Radfahren, ist für mich auch eine Art Meditation. Ich bin da alleine, da kommt dann da kein Kind an. Und es klingt jetzt so, als ob ich nicht gerne Mutter bin, aber dann bin ich eben auch nicht im Haushalt und mir fällt noch ein, jetzt kann ich noch die Wäsche machen, jetzt mache ich ja noch das Geschirr und jetzt wische ich mal hier kurz Staub. Also man ist halt, das liebe ich eben beim Radfahren und es ist aber eben auch nicht so anstrengend wie Rennen. Also für mich zumindest. Von daher finde ich das irgendwie echt super, auf dem Rad unterwegs zu sein.
Ich hätte dich als nächstes gefragt, wie du dich motivierst, aber das hast du gerade schon beantwortet.
Genau, also ich muss mich eigentlich nicht motivieren. Ich bin halt total innerlich motiviert. Ich liebe es, mich zu bewegen und mein Job ist jetzt ja auch relativ aktiv. Ich frage mich immer, ob ich das dann überhaupt so könnte, 7-8 Stunden an einem Tisch sitzen und in den Computer gucken und so irgendwas rumarbeiten. Also, was heißt rumarbeiten? Weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Das ist eine andere Art als Arbeit, ne?
Genau, das habe ich noch nicht ausprobiert, wie es wäre. Ich denke immer, es wäre so ideal, wenn ich 50% quasi sportlich aktiv als Trainer und irgendwie Leute anspornen und denen was vortun könnte und irgendwie 50% was organisieren. Aber das weiß ich nicht, muss ich erst mal finden, den Job oder mir zurechtbauen.
Ja, aber es ist ein interessantes Modell auf jeden Fall. Da gibt es ja auch dann für jeden das andere Optimum.
Ja,
da
genau.
Da gibt es jetzt nicht die allgemeingültige Lösung für jeden, ne, sondern jeder hat da so ein anderes Gefühl, was ihm am besten taugen würde beruflich, wie man das gestalten könnte.
Ja, genau.
Ja, voll gut. Also damit sind wir eigentlich schon bei meinem letzten Punkt, weil ich glaube, mit dir habe ich da echt eine sehr interessante Gesprächspartnerin, die auch besonders ist. Also ich glaube, im Triathlon sind wir sowieso alle sehr, also jeder ist individuell, keine Frage, aber auch im Triathlon fällt natürlich auf, dass wir total verschieden sind, total individuell, was unsere Trainingsgestaltung betrifft, was aber auch so die Vereinbarkeit von Alltag, sei es Familie, Job, Training oder Selbstständigkeit, was natürlich auch ein Job ist, aber Selbstständigkeit und Training und so weiter ist, sodass natürlich jetzt mit unserem Gespräch wir nicht den optimalen Weg vorbeten wollen, dass es genauso klappt, wie Sarah Colti das macht, ne? Aber an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist ein Beispiel, wie es halt aktuell klappt, wie du, Sarah, das alles unter einen Hut bekommst, jeden Tag als Mutter, Athletin, Studentin, Ehefrau deinen Alltag zu bewältigen, obwohl bewältigen auch so negativ konnotiert jetzt klingt. Aber es ist super interessant, eben auch deine spezielle Motivation rauszuhören und alles, was du jetzt gesagt hast und auch was jetzt in unserem Gespräch entstanden ist, ist ja auch nur eine Empfehlung, die jeder vielleicht mal annehmen kann und sich daran orientieren kann, wenn er vielleicht feststellt, okay, das könnte was für mich sein, woran ich mich langhangeln kann, so könnte vielleicht auch mein Alltag strukturiert verlaufen oder es wäre eine gute Chance, das mit meinem Training oder mit meiner Familie zu vereinbaren. Was ich ganz interessant finde, ist, dass du auch gesagt hast, da hat es so ein ernstes Gespräch gegeben mit deinem Mann, dass man sich mal wirklich vor Augen führt, was ist hier Phase, wie können wir als Familie das weiter stemmen. Und worauf gilt es Rücksicht zu nehmen bei jeder einzelnen Person, die da irgendwie involviert ist, aber vor allen Dingen innerhalb dieser Ehe, damit das auch weiterhin funktioniert und eben keiner hinten runterfällt. Also das finde ich wirklich, wirklich spannend und ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung, dieses Gespräch zu dem, was Anna Bruder und ich da versucht haben, schon mal zu ebnen in dem Thema, inwiefern eben Partnerschaft mit dem Triathlon-Training zu vereinbaren ist. Also Sarah, an der Stelle aller herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, ich könnte noch Stunden mit dir darüber sprechen, weil wir doch sehr ins Detail gegangen sind, was ich extrem interessant finde. Gibt's von dir noch was, was du gerne sagen möchtest? Oder hast du vielleicht Empfehlungen für Leute, die ähnlich arbeiten wie du, die vielleicht eine Teilzeitstelle haben, eben hinsichtlich nochmal deiner Erkenntnisse, was du lernen konntest, wie es besser funktioniert?
Also ich merke vor allem, vielleicht ist auch so ein Frauenthema, das kommt bei mir ganz oft hoch, dass ich denke, ich bin zu groß, ich bin zu schwer und ich bin zu alt, um irgendwie sportlich erfolgreich zu sein oder was anzufangen. Und vor allem vor einem Wettkampf bin ich todesnervös. Also auf der anderen Seite weiß ich, ich brauche irgendwie diese Tage Ruhe und um Energie zu sammeln und dann im Wettkampf auch wieder loszulassen. Aber das ist schon, wo ich so denke, oh, könnte man nicht. Ich denke vor jedem Wettkampf, oh, können wir jetzt vielleicht einfach in den Graben fahren und irgendwie, dass das Auto kaputt ist und wir nicht pünktlich ankommen. Oder irgendwie so, ich will immer dann das kurz vorher nicht machen, weil ich irgendwie, frag mich manchmal, wovor ich Angst habe, ob das irgendwie Angst ist, vor meiner eigenen Erwartung zu versagen oder so. Und dann, wenn es vorbei ist, denke ich immer, oh, das war das Geilste überhaupt. Und einfach irgendwie, ich finde, Sport auf so einem Niveau, wo man irgendwie seinen eigenen Ängsten, denen in die Augen blickt, das finde ich halt wahnsinnig interessant und gleichzeitig stresst es mich total. So.
Das geht, glaube ich, ganz vielen so. Ich glaube, du sprichst unfassbar vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gerade aus der Seele.
Ja, genau.
So. Diese Nervosität, die sich da teilweise vorher ins Unermessliche steigert, das weiß, glaube ich, im Nachhinein dann keiner mehr, warum das kam und woher das kam.
Genau, genau. Und das, ich glaube, ich habe das Gefühl, so im Umfeld denken, dass eben viele Leute auch von einer anderen Challenge, so, oder das hält viele Leute oder Frauen auch davon ab, das irgendwie Sport zu machen, zu sagen, oh, ist alles so anstrengend und mit den Kindern. Und meine Erkenntnis ist eben eher, dass ich, wenn ich mich bewege und wenn ich was gemacht habe für mich, in mich investiert habe, dass mir das eigentlich mehr Energie wieder zurückgibt für meinen Alltag mit den Kindern und im Haushalt und so. So klar muss man sich zeitlich organisieren, aber ich würde immer raten, auch wenn die Kinder jetzt noch nicht so groß sind oder sozusagen, okay, dann ist eben, das habe ich eben auch viel gemacht. Ich hatte so einen 2-Radsitzer-Anhänger und bin halt damals schon mit dem Rad gefahren und habe das Ding eben auch zum Laufen benutzt. Klar muss man warten, dass der Beckenboden fertig ist, erstmal also wieder zurückgebildet und alles wieder fest ist. Aber sich, dass man so kleine Challenges sich steckt und sagt, okay, dann will ich eben mal beim 5-Kilometer-Lauf mitmachen oder so, oder ich habe relativ früh dann schon, als ich noch gestillt habe, auch so ein 24-Stunden-Schwimmen und auch ganz spontan gemacht. Da war ich bei meinen Schwiegereltern, haben gesagt, ah, das ist bei uns im Schwimmbad und willst du nicht mitmachen? Und klar, ich weiß, dass ich dadurch, dass ich immer Sport mache, ein relativ hohes Grundleistungsniveau habe. Also, dass ich dann, wenn ich was Neues anfange, oft relativ gut bin, wenn es jetzt nicht gerade Geräteturnen ist. Also wenn es was ist, wo ich mir davor vorstellen kann, dass es mir liegt. Aber ich finde, da muss man ja nicht immer so sein. Aber ich finde es so unglaublich befriedigend, was man aus dem Sport rausziehen kann. Genau, also ich habe halt mit Sport und Bewegung halt genau mein Ventil gefunden, was ich auch schon hatte, als die Kinder klein waren. Da bin ich eben 3-mal ins Fitnessstudio gegangen die Woche und die waren da in der Kinderbetreuung. So, das war meine Oase. Und von diesem Punkt hat sich es halt immer weiter ausgebaut, dann so mein Sport. Genau.
Ja, super gut. Vielleicht ist das auch genau die richtige Motivation, die einige, in dem Fall vielleicht sogar Zuhörerinnen, gerade brauchen, um zu wissen, wie sie Energie schöpfen können für all das, was im Alltag so ansteht. Genau. Super gut. Tolle Schlussworte, Sarah. Vielen Dank. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal persönlich. Und ansonsten schaue ich, dass ich dank Instagram auf dem neuesten Stand bleibe und wir verfolgen deine Triathlon-Reise weiter. Genau. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Danke.
Hab einen schönen Tag. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you